Zweites Thema heute Vormittag heißt The Gospel Changes Everything. Wie die Kraft des Evangeliums oder die Dynamik des Evangeliums Menschen tiefgreifend verändert oder vielleicht sagen wir es ganz persönlich, wie sie dich verändern kann, wie sie mich verändern kann, diese Dynamik des Evangeliums. Na, jetzt ist Evangelium ja ein bisschen ein abstrakter Begriff und wenn man es runterbrechen wollte, dann könnte man sich das Evangelium so in vier Etappen vorstellen und sagen, okay, da gibt es einen Gott, erste Etappe, erstes Kapitel dieses Evangeliumsbuches, Gott hat uns geschaffen. Und weil er uns geschaffen hat und uns gemacht hat, sind wir ihm rechenschaftspflichtig. Aber dann gibt es Kapitel 2, den Sündenfall. Wir sind nicht mehr in der Lage, Gott in der Weise zu folgen und zu dienen. Unser Herz hat irgendwie einfach einen fundamentalen Bruch erlebt. Da ist was kaputt gegangen. Wir sind wesensmäßig Sünder, Kapitel 2. Ja, Gott schickt Jesus, Kapitel 3, unseren Erlöser, der uns rechtfertigt, der uns frei macht von der Sklaverei der Sünde, der uns adoptiert. Das ist ja der totale Wahnsinn. Na, wir haben nicht mehr Gottes DNA, aber er adoptiert uns als seine geliebten Söhne und Töchter. Und Kapitel 4, er bringt uns irgendwann, wenn Jesus dann wiederkommt, nach Hause in sein Reich, wo alle Tränen getrocknet sind, wo es kein Leid mehr gibt, wo die ganze Komplexität des Lebens in dieser Welt, die uns alle kolossal immer wieder überfordert, wo das alles keine Rolle mehr spielt und nur noch Jesus der große Held ist und wir in der totalen Perfektion mit ihm leben. Das ist das Evangelium. Oder, wenn man es jetzt richtig runterbrechen will, in quasi einen Satz, dann könnte man sagen, das Evangelium sozusagen in der kleinen Nussschale lautet, in mir selbst bin ich sündiger, als ich geglaubt habe. Sündiger, als ich es mir eigentlich selber eingestehen will. Aber, das ist dann der Teil nach dem Komma, in mir selbst bin ich sündiger, als ich geglaubt habe, aber in Christus bin ich geliebter, als ich zu hoffen gewagt habe. Das ist das Evangelium. Das sind die zwei Teile des Evangeliums. Ich bin in mir selbst sündiger, als ich es mir eingestehen will, aber in Christus geliebter und angenommener, als ich zu hoffen gewagt habe. Okay, das nochmal als Basis für das, was wir jetzt machen. Und jetzt nehme ich euch mal mit hinein in einen Song, den ihr, glaube ich, alle kennt, in irgendeiner Variation, John Newton, Amazing Grace. Ja, ist ein relativ altes Lied, dann gibt es irgendwie neuere Fassungen und so weiter, teilweise auch textlich verändert. Aber in diesem Lied, Amazing Grace, John Newton war ja so ein richtig, richtig übler Sklavenhändler. Ja, also kein besonders heiliger Typ. Und er wird erfasst von Gottes Gnade. Und dann dichtet er in diesem Lied, It was grace that taught my heart to fear and grace my fears relieved. Also auf Deutsch so ungefähr, die Gnade hat meinem Herzen beigebracht, Gott zu fürchten. Und die Gnade hat dazu geführt, dass meine angstgetriebene Furcht sich aufgelöst hat. Also meine Angst vor Gott ging weg durch Gnade, aber gleichzeitig hat die Gnade mein Herz gelehrt, Gott zu fürchten, ihm mit Ehrfurcht zu begegnen. Mein Punkt jetzt ist, unsere Intuition, so unser erster Gedanke sozusagen wäre eher, diese Zeile ist falsch. Da muss stehen, it was law that taught my heart to fear. Ja? Also das Gesetz ist doch eigentlich das, was mir beibringt, dass ich Gott fürchten muss. Steht ihr? Also das Gesetz Gottes, seine Maßstäbe, seine Ansprüche, dass er in mein Leben kommt durch sein Wort, durch die Bibel und ich merke, wow, okay, Gott hat einen Anspruch auf mich. Dieses Gesetz lässt mich in Ehrfurcht vor Gott erschaudern. So. Das ist unsere Denke. Aber ich möchte euch sensibilisieren und sagen, John Newton hat es anders erlebt und hat gesagt, die Gnade hat mein Herz so verändert, dass ich Gott ganz neu in Ehrfurcht, in kindlicher, liebevoller Ehrfurcht begegnen konnte. Und die Dynamik möchte ich jetzt in dem zweiten Teil heute Vormittag noch ein bisschen aufdröseln und euch damit hineinnehmen, welche Dynamik braucht es, um solche Veränderungsprozesse anzustoßen, wie sie John Newton erlebt hat. Und das ist die Roadmap sozusagen für die nächsten paar Minuten. Es geht erstens um das Problem der Sünde und die falsche Art, es zu lösen. Es geht zweitens um die Gnade Gottes und die Dynamik, die unsere Herzen prägt, müsste da stehen, weil sonst steht hier zweimal verändert und das geht gar nicht. Das ist eine schlechte Gliederung. Wow, was ist da los? Und drittens die Kraft des Evangeliums, die alles verändert. Okay, das Problem der Sünde, die Gnade Gottes, die eine Dynamik in unsere Herzen bringt und die Kraft des Evangeliums, die am Ende tatsächlich alles verändert. Womit beginnen Veränderungsprozesse in unserem Leben? Punkt 1, wenn wir mit dem Problem der Sünde konfrontiert sind. Also ich habe vorhin gesagt, die eine Seite des Evangeliums lautet, in uns selbst sind wir sündiger, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Und insofern ist es ein Teil des Evangeliums, dass ich irgendwann in meinem Leben merke, okay, bam, ich laufe, was Gottes Maßstäbe angeht, gegen eine Wand. Gott hat einen Anspruch auf mein Leben, er hat mich geschaffen, ich gehöre ihm. Aber ich lebe nicht so, wie ich eigentlich leben sollte. Das ist das Problem der Sünde, wo Gottes Heiligkeit sozusagen meine menschliche Sündhaftigkeit ausleuchtet und ich merke, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Aber jetzt folgt das große Aber. Denn die Frage ist, wenn du mit der Sündhaftigkeit deines Herzens konfrontiert bist, auf welchem Weg kannst du dich dann verändern? Also wie funktioniert echte Veränderung in diesem Prozess, in diesem Zwischenraum des Lebens, um den es, glaube ich, gestern Abend ging? Ja, so, wir leben jetzt und hier mit Jesus, aber wie passiert denn Veränderung? Wie verändert Gott unser Herz? Und mein Punkt jetzt mit John Newton war, dass wir intuitiv denken, unser Herz wird dann verändert, wenn wir immer wieder sehr, sehr deutlich mit Gottes Gesetz in Berührung kommen. Ja, wenn wir immer wieder betonen, okay, hier sind die göttlichen Regeln, hier ist das, was Gott von mir fordert, hier ist das, was er sich von mir wünscht. Ja, und jetzt ändere ich mein Verhalten dann durch ein paar gute Strategien, ein paar Lifehacks. Wie kann ich das machen? Ja. Wie löse ich das eine oder andere sündhafte Problem in meinem Leben? Wie werde ich freundlicher? Wie komme ich weg von der Pornografie? Wie treffe ich gute Entscheidungen? Und so weiter. Wie bin ich liebevoller zu meinen Kindern, zu meinem Partner, Partnerin, was auch immer? Ja, gib mir die Strategie. Ja, das sind dann so Predigten, irgendwie 5 einfache Wege zu einem sündlosen Leben. Bisschen übertrieben, aber in die Richtung gibt's das immer mal wieder. Ja. Okay, hier sind die Regeln und jetzt gebe ich dir die Strategie, um dran was zu verändern. Aber die Frage ist, werden Menschen tatsächlich verändert durch immer wiederkehrende moralische Appelle und durch die Predigt des Gesetzes? Und meine Antwort ist, vielleicht an der Oberfläche, aber nicht in der Tiefe ihres Herzens. Ich weiß nicht, ob ihr Charles Spurgeon kennt, von dem schon mal gehört habt. So, da ist schon eine Weile tot. Berühmter baptistischer Prediger, irgendwie für viele so in meiner Generation und darüber so ein großer Hero. Ja, der hat vor krass vielen Menschen gepredigt. Richtig cooler Typ. Und er hat das Gesetz mal mit einem Spiegel verglichen. So, wer von euch hat heute Morgen einen Spiegel benutzt? Genutzt? Ja, Gott sei Dank. Einige haben es auch nötig. Also gut, dass ihr den Spiegel genutzt habt. Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt und ausgezahlt. Wer von euch hat sich heute Morgen mit einem Spiegel gewaschen? Okay, hätte mich auch gewundert. Der Punkt, den Spurgeon macht, ist, ein Spiegel ist dazu da, uns zu zeigen, wie strubbelig, verschlafen, dreckig wir sind. Ja? Aber der Spiegel ist nicht dazu da, das erkannte Problem zu lösen, was ihr bemerkt habt, als ihr heute Morgen in den Spiegel geschaut habt. Okay, da haben wir ein Problem. So kann ich auf keinen Fall irgendwie hier aus dem Zimmer treten. Ja, so. Also Spiegel super, um uns das Problem aufzuzeigen. nicht brauchbar, um das Problem zu lösen. Waschen müssen wir uns mit anderen Utensilien. Und das ist das, was Spurgeon so auf den Punkt bringt und sagt so, ne, der Spiegel, der kann mich förmlich anbrüllen, hey, du bist dreckig. So, du musst echt was machen. Du siehst richtig übel aus. Aber das Problem kriegt der Spiegel nicht gelöst. Der Spiegel ist wie das Gesetz Gottes. Es macht uns darauf aufmerksam, dass mit unserem Leben etwas nicht in Ordnung ist. Aber der Spiegel, das Gesetz, löst das Problem nicht. In Römer 7 beschreibt Paulus das Problem der Sünde als einen Kampf. Ein Kampf, der in uns tobt. Und Paulus geht jetzt so weit zu sagen, dass er sagt, wer bei seinem Wunsch nach Veränderung in diesem inneren Kampf, wo wir sagen, boah, wir wünschen uns Veränderung, aber wir wissen nicht so genau, wie wir es anstellen sollen, wer in diesem Kampf um Veränderung des Herzens primär auf die Macht des Gesetzes, auf die Macht der Gebote setzt, der wird scheitern. Wenn du dein Herz verändern willst durch die Macht der Gebote, dann wirst du scheitern. Es wird deine Herzensbeziehung mit Jesus nicht auf die richtige Spur bringen. Steht, es ist, wenn ihr einem Ertrinkenden begegnet, ja, so ihr auf dem Meer, ihr seid da mit eurem Boot unterwegs und er ist so kurz vorm Ertrinken, dann ist es wenig hilfreich, ihn anzuschreien und zu sagen, hey, schwimmen, du musst schwimmen. Die Regel ist schwimmen. Weil er sagt so, das weiß ich schon, aber ich kann nicht mehr. Ich kann mich nicht retten durch deine wunderbare Wiederholung der Schwimmregel. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, aber ich saß schon häufiger in Predigten, wo mir sehr deutlich der Spiegel des Gesetzes vor Augen gehalten wurde und ich gemerkt habe, ja, ich muss an der Stelle was ändern. Aber dann saß ich da und habe gedacht, okay, ich weiß, dass da ein Problem ist. Danke, dass du es nochmal so schön herausgearbeitet hast. Aber hast du irgendetwas für mich, was mir hilft, das Problem zu lösen? Dass das Problem da ist, weiß ich. Aber was kann ich tun? Wo ist Hoffnung? Wo ist Rettung? Wer erlöst mich? Und genau das ist das Problem, was Paulus schildert in Römer 7. Und ich lege euch sehr ans Herz, das Kapitel mal in Ruhe zu studieren. Ich greife mal nur zwei Verse raus. Paulus schreibt in Römer 7, Vers 22, ich stimme meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu. Also in diesem Kampf, der in uns tobt, sagt Paulus, hey, ich stimme dem Gesetz zu. Also brechen wir das noch einmal runter. Ne? Story von Samuel, ja, natürlich stimmen wir zu. Wir sollen großzügig sein und nicht geizig. Sind wir uns einig, oder? Sind wir christlich sozialisiert genug, um zu wissen, das ist Gottes Wille? Wir wollen gern, sagt Paulus in Römer 7, das Gute tun. Aber, welche Überraschung, wir tun oft trotzdem genau das Gegenteil. Weil wir das Problem des Geizes und das Problem des Geldgötzens nicht einfach so lösen, indem einer nur nochmal wiederholt, dass das nicht gut ist. Und bei Paulus geht es dann so weit, er sagt, hey, ich stimme dem Gesetz Gottes mit Überzeugung zu. Und wir fragen, naja, warum hältst du dich dann nicht an das Gesetz? Weil er sagt, in diesem Kampf verliere ich ständig, sagt der große Paulus. Und dann endet das Ganze in diesem Abschnitt, Römer 7, Vers 24, wo dann steht, ich unglückseliger Mensch, wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Wie der Schwimmer, der sagt, ich kann nicht mehr schwimmen, ich weiß, ich müsste eigentlich schwimmen, ich kenne die Regeln, aber ich kann das Problem alleine nicht lösen, ich kann nicht mehr. Wird mich irgendjemand erlösen aus diesem Kampfeszustand, den ich ständig verliere? So, und ganz ehrlich, Leute, wenn es Paulus so ging, und ich glaube, er spricht in diesem Kapitel sehr allgemein über uns als Menschen, auch über die Jesus nachfolgen. Wenn es Paulus so geht, dann tun wir gut daran zu sagen, vielleicht müssen wir zugeben, dass diese Dynamik in unserem Leben genauso vorherrschend ist. Der Neutestamentler Douglas Moo, der den Römerbrief mal in einem fetten Buch kommentiert hat, der fasst es so zusammen. Er sagt, die Multiplikation von Regeln und Forderungen ist eine starke Tendenz in manchen christlichen Kreisen, aber es ist wahrscheinlicher, dass uns dieser Ansatz tiefer in die Frustration treibt, als dass er die Qualität unseres Lebens mit Christus erhöht. Das ist das Paradoxe. Wir dichten das Lied um. Nicht mehr, it was grace that taught my heart to fear, sondern it was law, it was the rules that taught my heart to fear. Und Mu, sehr, sehr weise, er sagt, hey, ich glaube, das führt uns mehr in die Frustration, als dass es unser Leben mit Gott auf das nächste Level, auf eine tiefere Intimität und Nähe führt. Das ist das Problem der Sünde und die falsche Art, es zu lösen. Und das führt uns zweitens zur Gnade Gottes und zu dieser Dynamik, die unsere Herzen prägt oder verändert. Also der Punkt von John Newton ist, es ist die Gnade Gottes, die Veränderungsprozesse in unserem Leben anstößt. Was grace that taught my heart to fear. Also der Schlüssel zu tiefgreifender Herzensveränderung ist die Gnade. Und bevor wir uns das anhand von zwei Bibeltexten anschauen, noch ein Beispiel aus dem Leben. Wie erziehe ich meine Kinder? Ich könnte meine Kinder mit der Härte des Gesetzes erziehen. Okay? Hier sind die Bartholomew House Rules. Und ihr haltet euch dran. Und wenn ihr euch nicht daran haltet, dann gibt's aber richtig Saures. Und schwerste Konsequenzen. Hier wird gemacht, was ich sage. Und by the way, es gibt bei uns House Rules. Ja? So, ich bin kein großer Fan irgendwie von anti-autoritärer Erziehung, Kinder können machen, was sie wollen, so nur for the record. Ja? Aber jetzt frage ich euch, wie lange wird dieser Erziehungsstil funktionieren? Vielleicht bis mein Sohn, der sehr strong-willed ist, ja, sehr starke Überzeugungen, sehr starken Willen hat. Ich glaube, der würde mit 15 sagen, so, na, ich check hier aus. Bis dahin, okay, du hast mit harter Hand regiert, Vater, ich habe es über mich ergehen lassen, solange ich meine Füße unter deinen Tisch strecke, ne, ihr kennt die Sprüche. Aber jetzt bin ich raus. Allerspätestens mit 17, 18. Und dann geht er seinen Weg und unsere Beziehung, die nur regelbasiert war, wird nicht mehr existent sein. Ich glaube, wenn ich das mache, wird mein Sohn nicht irgendwie 10-mal im Jahr fröhlich an einem Wochenende zurück in sein Zuhause kommen und gerne Zeit mit mir verbringen, sondern der ist dann weg. Oberflächliche Veränderung in seinem Leben für ein paar Jahre, das kriegen wir hin über das Gesetz. Aber die tiefgreifende Herzensveränderung, versteht ihr, dass mein Sohn sagt, bin ich mit allem einverstanden, was mein Papa macht, so. Aber seine bedingungslose Liebe und seine Fürsorge und alles, was er für mich getan hat, hat mich so geprägt, dass ich die Nähe zu ihm suche, dass ich seinen Rat mir auch, wenn ich 20, 25, 30, 40 bin, anhöre. Na, die Beziehung wird auf einer ganz anderen Basis sein. Wenn er spürt, okay, da hat jemand mit Gnade mich auch dann noch geliebt und gefördert, wenn ich Dinge verbockt habe. So, ganz kurz, das ist die Dynamik. Gnade verändert in der tiefen Schicht das Gesetz nur an der Oberfläche. Und jetzt lasst uns mal in zwei Texte kurz reinschauen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, ich habe auch genau das meiste hier vorne, aber eigene Bibel ist immer besser. 2. Petrus, also eine Stelle von Petrus und eine von Paulus, dass er merkt, so, das zieht sich ein Stück auch durch das Neue Testament. 2. Petrus 1, Abvers 3, da steht, in seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben, ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Hier machen wir kurze Pause. Ich kann euch das nicht im Detail jetzt auslegen, weil wir die Zeit nicht haben. Aber ihr merkt hier, in Christus haben wir alles bekommen, um in dieser Zwischenzeit, in der wir leben, ein Leben zu führen, das Jesus ehrt. Wir können sogar, das ist ja verrückt, Anteil bekommen an seiner göttlichen Natur, übersetzt die NGÜ. Crazy. Wir können ein Leben leben, das vor Gott bestehen kann, das immer mehr hineinverwandelt wird in sein Bild. Das ist der Punkt dieser ersten Verse und das ist gewaltig. Und dann geht's weiter, dann beschreibt Petrus, wie diese Veränderung aussehen kann. Schaut da mal rein in Vers 5, das habe ich jetzt hier vorne nicht mehr. Vers 5, da steht, darum setzt alles daran. Also weil Gott uns in Christus schon alles gegeben hat, weil er die Grundlagen gelegt hat, jetzt darum setzt alles daran, seid aktiv, ja, durchaus auch, strengt euch an, bemüht euch, setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt, zur Charakterfestigkeit geistige Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern, darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben und ihr werdet Jesus, unserem Herrn, immer besser kennenlernen. Ja, also Jesus legt die Grundlage, Gott legt in Christus die Grundlage, ne? Und jetzt bemüht euch um all diese Dinge, die euer Glaubenswachstum, die die Veränderungsprozesse eures Herzens sozusagen beweisen und zutage fördern. Und dann kommt Vers 9. Doch wer das alles nicht hat, also wer diese Veränderungsprozesse in seinem Herzen nicht durchlaufen hat, doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Freunde, hier wird deutlich, das Problem, warum wir in unserem Glauben oft nicht vorankommen, ist, dass wir blind sind. Blind für das, was Jesus uns in seiner Gnade schon geschenkt hat. Wir vergessen, dass er uns vom Schmutz unserer früheren Sünden gereinigt hat. Und ich kann gut nachvollziehen, was Blindheit bedeutet. Ich habe auf beiden Augen minus 10 Dioptrien. Wenn ich meine Kontaktlinsen rausnehme, finde ich den Speisesaal gleich nicht mehr. Dann muss Simon mich an der Hand nehmen, wie Hananias den Paulus. Das wäre auch mal irgendwie ein nices Bild, aber... Also ich weiß, was blind sein bedeutet. Und Petrus sagt jetzt, Leute, wer keine Veränderung erlebt in seinem Leben, das Problem ist nicht, dass er das Gesetz nicht laut genug gehört hat, sondern das Problem ist, dass er blind geworden ist und vergesslich, ja, verrückt, blind und vergesslich für die Gnade Gottes. Wer vor Augen hat, wie gnädig Jesus einem seine Sünden vergibt, der wird gar nicht anders können, als sich zur Ehre Gottes verändern. Das ist der Flow hier, der gedankliche bei Petrus. Ne? Und wenn ihr Petrus nicht glaubt, dann vielleicht Paulus. Ne? An einer anderen Stelle im Neuen Testament, ein weiterer starker Text, einer meiner Lieblingstexte im Neuen Testament, wo Paulus auch einen Veränderungsansatz an den Tag legt. Titus 2, Vers 11 und 12. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden, die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Ja, also durch die Rechtfertigung des Glaubens, ne, durch den Glauben an Jesus werden wir gerettet. In Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Sie erzieht uns dazu. Okay, jetzt müssen wir solide auslegen hier, worauf bezieht sich das Sie? Ja, auf die Gnade. Die Gnade erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden. Alles, was darunter fällt, angefangen beim Tagesgeldkonto bis zu allen möglichen anderen Begierden. Die Gnade erzieht uns dazu, uns davon abzuwenden. Und solange wir noch hier auf der Erde sind, das ist der Prozess, die Zwischenzeit, in der wir leben, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Und das wollen wir doch. Das ist doch die Veränderung, die wir wollen. Und was sagt Paulus? Wer erzieht uns dazu? Nicht das Gesetz, sondern die Gnade. Und jetzt müssen wir uns vor Augen führen, an wen schreibt Paulus diesen Brief? An Titus. Wo lebte Titus zu der Zeit? Na, so die Bibel-Nerds, die wissen das. Auf Kreta. Und jetzt nicht gleich an Urlaub denken und so weiter, Strand und Sonne, Beach und so, sondern Kreta, die Bewohner von Kreta, die standen in der Antike sprichwörtlich für Unmoral. Ja? Also die haben gelebt, wie es Gott verboten hat, so hätte mein Opa das formuliert. Ja? Die haben gelogen, dass die Balken biegen und so weiter. Das waren jetzt nicht so die religiös super Sozialisierten, die da irgendwie moralisch ganz gut unterwegs waren, sondern wirklich ein problematisches Völkchen. Und wir würden sagen, hey, was Paulus dem Titus, der dann Verantwortung trägt für die Gemeinde dort, eigentlich sagen müsste, ist, Titus, ne, weil die Bewohner von Kreta richtig schwierig sind und unmoralisch, musst du denen mal das göttliche Gesetz ein bisschen klarer predigen. Die brauchen das harte Wort. Ne? Da musst du mit deiner ganzen rhetorischen Brillanz und einer lautstarken Stimme denen mal sagen, wie das Ganze zu laufen hat. So würden wir uns das vorstellen. Aber ich finde es spannend, dass Paulus einen anderen Weg geht und sagt, Titus, erklär denen, dass die Gnade ihre Herzen verändert. Predige ihnen Gnade und noch mehr Gnade und noch mehr Gnade. Und dann wirst du Veränderungsprozesse in ihren Herzen erleben, weil die Gnade uns erzieht. Die Gnade ist die treibende Kraft und nicht das Gesetz. Und jetzt habe ich euch mein Lieblingszitat mitgebracht, außerhalb der Bibel natürlich. Na? Außerhalb der Bibel, mein Lieblingszitat hat mich tief geprägt und ich kau bis heute daran. Wieder von unserem Freund Charles Spurgeon, von dem ich behaupten würde, dass der in Summe heiliger war als die meisten von uns. Und ich bin beeindruckt und irgendwie herausgefordert von dem, was er schreibt. Er schreibt, als ich Gott noch als Tyrannen betrachtete, hielt ich meine Sünde für eine Bagatelle. Wisst ihr, was eine Bagatelle ist? Nö. Irgendwas Vernachlässigbares, was Kleines. Ja, irgend sowas, was man so auf der Seite irgendwie lassen kann. Ne, jetzt lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Als ich Gott noch als Tyrannen betrachtete, hielt ich meine Sünde für eine Bagatelle, also für vernachlässigbar. Aber als ich Gott als Vater kennenlernte, trauerte ich darüber, dass ich mich überhaupt jemals gegen ihn aufgelehnt hatte. Wenn ich das Gefühl hatte, Gott und sein Gesetz seien hart, da fand ich es einfach zu sündigen. Aber wenn ich vor Augen hatte, wie freundlich, gütig und überfließend barmherzig Gott ist, da schlug ich mir an die Brust und dachte, wie konnte ich nur jemals gegen den rebellieren, der mich so sehr geliebt hat und mein Bestes will. Das ist die Dynamik des Evangeliums der Gnade im Leben von Charles Spurgeon. Und ja, ihr könntet sagen, aber Philipp, gibt es nicht auch sehr starke, harte Warnungen im Neuen Testament vor Sünde? Ja, die gibt's. Und die sollten wir beachten. Und die will ich auf keinen Fall kleinreden. Aber was ich sagen will, ist, wenn Petrus und Paulus recht haben, und ich glaube, dass sie von Gott inspiriert recht haben, dann wird sich tiefgreifende Herzensveränderung, die was mit unserem Wesen macht und nicht nur an unserer heuchlerischen Oberfläche kratzt, nur dann einstellen, wenn wir diese Dynamik erleben. Die Freundlichkeit und Barmherzigkeit und Güte Gottes überfließend wahrnehmen in unserem Leben. Und dann merken, ich will nicht mehr und ich kann immer weniger etwas tun, was diesem wunderbaren Herrn missfällt. Aber wenn Gott mir als Tyrann vor Augen steht, der einfach nur hart ist und fordernd, wie so ein harter, fordernder Vater, dem es nur um Regeln und Kontrolle geht, dann brechen wir aus. So ist unser menschliches Herz gemacht. Dann sagt Spurgeon, der heilige Spurgeon, der große Prediger Spurgeon sagt, dann fiel es mir leicht zu sündigen, dass ihm das überhaupt über die Lippen ging. Aber als er Gott als Vater kennenlernte, da schlug er sich an die Brust und dachte, wie konnte ich nur jemals gegen den rebellieren, der mich so sehr geliebt hat. Lieben, ich glaube, wir müssen uns täglich neu das Evangelium der Gnade predigen. Wir müssen uns damit vollsaugen wie ein Schwamm. Ich sage meiner Frau immer wieder, das Wichtigste, was du für mich tun kannst, ist, Gott zu bitten, dass ich, dass dein Mann das Evangelium tiefer versteht. Das ist mein größter Wunsch für das Gebetsleben meiner Frau. Es gibt ein paar andere Gebetsanliegen, die sie gerne noch mitnehmen kann, aber das ist die Grundlage. Und das wünsche ich euch, dass ihr euch auf den Weg macht, dieses große Meer, diesen Ozean des Evangeliums tiefer zu durchschwimmen, dass es euch durchflutet, dass es euer Herz es aufsaugt wie ein Schwamm und euch mehr und mehr durchdringt. Das ist eine Lebensaufgabe. Ich bin immer noch dabei, nach vielen Jahren, die Tiefe und den Reichtum des Evangeliums zu verstehen. Und mir morgens, so hat Luther das ausgedrückt, selber das Evangelium zu predigen, bevor ich den ersten Schritt aus meinem Bett mache. Weil ich es so sehr brauche, weil es alles verändert. Ich möchte euch eine Story erzählen, die für mich in Anlehnung an das Thema heute Morgen der große Game Changer war. Eine sehr persönliche Geschichte, wo ich angefangen habe, das Evangelium zu verstehen. Das war in meiner Anfangszeit als Pastor drüben in Landau und es kam ein junger Mann zu uns in die Gemeinde und ich habe ihn dann so ein bisschen unter meine Fittiche genommen. Wir hatten so eine lose Mentoring-Beziehung und so nach einem halben Jahr vielleicht, ne, saßen wir in meinem Büro und er hat so das erste Mal so sich so richtig geöffnet und aufgemacht. Er hat mir seine Lebensgeschichte erzählt. Er hat gesagt, Philipp, mein Vater ist schwerster Alkoholiker und hat unsere Familie verlassen, als ich noch relativ klein war. Meine Schwester noch kleiner. Und weißt du, ich habe meinen Vater nie gehasst, aber ich habe ihn verachtet für das, was er uns angetan hat. Ich habe ihn nicht gehasst, aber ich habe ihn verachtet. Und dann erzählt er mir, dass er aufgewachsen ist irgendwo in Deutschland, in einer Gemeinde, ne, bis er so ein Teenie-Alter war, dann ist er ausgebrochen. Und er hat mir gesagt, weißt du, Philipp, ich wusste, was Gott von mir möchte. Ich wusste, dass die Bibel sagt, dass wir unseren Nächsten lieben sollen. Und ich wusste auch, dass die Bibel sagt, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Und mein Vater war für mich irgendwo zwischen Nächster und Feind. Mir war klar, das Gesetz sagt lieben. Das Gebot heißt lieben. Aber er hat mir gesagt, aber weißt du, Philipp, ich konnte nicht. Ich konnte nicht. Hier war alles klar. Aber hier konnte ich nicht. Und dann hat er mir was gesagt, was für mich tatsächlich in meiner Theologie, in meinem geistlichen Dienst, in meinem Pastorsein, in meinem ganzen Wesen was Grundlegendes verändert hat. Er hat gesagt, Philipp, ich bin zu euch in die Gemeinde gekommen, habe mich dem Glauben wieder angenähert. Er war zu Zwecken der Ausbildung nach Landau gezogen. Und dann sagt er, und du hättest mir jetzt Sonntag für Sonntag mit deiner lauten Stimme und mit ganz viel, ne, rhetorischer Wucht in meinen Schädel predigen können, du sollst deinen Nächsten lieben, du sollst deinen Vater lieben, du sollst deine Feinde lieben. Hättest du Sonntag für Sonntag machen können, in großer Dezibelstärke. Es hätte nichts verändert, denn ich wusste es schon. Ich wusste es schon. Aber ich konnte nicht. Und ich sehe noch heute vor mir sitzen einen Tisch in meinem Büro und er sagt, Philipp, jetzt bin ich seit ein paar Monaten in dieser Gemeinde Lernt das Evangelium kennen. Ihr redet so viel über das Evangelium als das Zentrum des Glaubens. Und ich habe neu begriffen, worum es beim Christsein eigentlich geht und wer Jesus für mich ist und was diese gute Nachricht, diese Good News des Evangeliums bedeutet. Und jetzt möchte ich dir eins sagen. Wenn Jesus den ganzen Müll meines Lebens, er hat ein anderes Wort verwendet, was ich jetzt hier nicht wiederhole, aber wenn Jesus den ganzen Müll meines Lebens mir vergibt und mich bei all dem Mist, den ich in meinem Leben gebaut habe, als seinen geliebten Sohn annimmt, wer bin ich dann, dass ich meinen Vater nicht lieben kann? Und dann saß er vor mir und hat gesagt, Philipp, wenn Jesus das für mich tut, dann will ich meinem Vater ein liebender Sohn sein, solange ich noch kann. Und in diesem Moment sind mir Kronleuchter aufgegangen, weil ich gemerkt habe, keine Gesetzespredigt aus meinem Mund oder von sonst irgendjemandem hätte sein Herz verändern können. Aber das Evangelium der Gnade konnte. Das Evangelium der Gnade hat diesen jungen Mann verändert. Und wenn er heute hier wäre, wäre der Erste, der sagt so, ich habe es nicht in jedem Moment perfekt durchgehalten. Es war ein Auf und Ab. Aber mein Herz war anders. Ich wollte meinem Vater, der zu dem Zeitpunkt sein Kurzzeitgedächtnis sich schon auf Deutsch gesagt weggesoffen hatte, ich konnte ihm ein liebevoller Sohn sein auf dieser Strecke, in dieser wirklich schwierigen Situation. Hat nicht jedes Problem der Familie gelöst, aber sein Herz in der Tiefe war verändert. Das war der große Umbruch, auch theologisch, in meinem Leben und in meinem Herzen. Und seitdem bin ich mit diesem Thema des Evangeliums mit Leidenschaft unterwegs und haue es raus, wo man es hören will und auch wo man es nicht hören will, weil ich es für so bedeutsam halte, weil es wirklich eine Dynamik ist, die alles verändert. Und bevor wir jetzt dann hier schließen, möchte ich euch unter Punkt 3, hat der sich hier verabschiedet, ich glaube, mein Akku war leer, sorry. Dritter Punkt heißt, die Kraft des Evangeliums, die alles verändert. Und ich habe nur noch einen Bibelvers und dann drei kurze Anwendungen für euch zum Schluss. Paulus sagt in 2. Korinther 3, Vers 18, indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Nochmal langsam zum Mitschreiben, 2. Korinther 3, Vers 18, indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser Wesen umgestaltet. Und ich hatte es ganz oft in meiner Gemeinde, dass Leute kamen und sagen so, hey, du redest so viel von Jesus und dass wir uns auf Jesus fokussieren sollen. Und Jesus, 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 hast du nicht mal was Neues? Hast du nicht mal was Tieferes so? So nach dem Motto, hey, du hast einen Doktortitel in Theologie und redest nur über Jesus. Was ist mit dir los? Hast du nicht mehr zu bieten? Wofür hast du so lange studiert? Und ich habe gesagt, Leute, ich bemühe mich, es Sonntag für Sonntag frisch und neu und aus anderen Perspektiven und vom Text her zu predigen. Aber am Ende muss ich euch sagen, ich habe tatsächlich nichts anderes. Als diese 2. Korinther 3,18 Dynamik. Ich möchte, dass euer Wesen umgestaltet wird. Und die Bibel sagt mir, es passiert dann, wenn wir das Ebenbild des Herrn anschauen, Jesus anschauen. Und deswegen ist die Grundlage jeglichen Jüngerschaftsprozesses, jeglichen Glaubenswachstums, ist Jesus anschauen und daraus Schlüsse ziehen. Und das möchte ich euch kurz noch vorführen an drei Beispielen und dann ist noch ein bisschen Zeit für Kleingruppen. Erstens, welche Kraft hat das Evangelium, wenn ich lernen will, großzügiger zu werden? Das stand übrigens in meinem Manuskript, unabhängig von deinem Zeugnis. Wie hilft mir das Evangelium? Also stellt euch vor, ihr wollt großzügiger werden, ihr wollt eure Gemeinde dazu kriegen, großzügiger zu werden. Was könnt ihr machen? Na, könnt euch mit lauter Stimme vorne hinstellen und sagen, Freunde, hier, das sind die ganzen Stellen, Zehnter geben und so weiter, geht mal richtig Gas und so ist euch die Gemeinde nicht so viel wert, ne? So ein bisschen manipulativ und so weiter. Ja, also ihr könnt Gesetz predigen oder ihr könnt sagen, 2. Korinther 8, Vers 9, ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit wir durch seine Gnade reich werden. Also zu sagen, hey, schaut so lange Jesus an, der reich war, der im Himmel alles hatte und der für euch arm wurde, legt das so lange auf euer Herz, bis euer Herz so weich wird, dass es mit Großzügigkeit in dieses Leben hineingeht. Das Evangelium der Großzügigkeit Jesu macht uns großzügiger. Zweites Beispiel. Stellt euch vor, ihr begegnet dem Text Matthäus 5,44 Bergpredigt, wo es tatsächlich heißt, liebt eure Feinde. So, jetzt predige ich über die Bergpredigt als Pastor, stelle mich vorne hin und sage, Freunde, ne, liebt eure Feinde. Ich habe das mal in der Tiefe exegetisch ausgelegt. Liebt eure Feinde bedeutet, liebt eure Feinde. Ja, also es bedeutet, liebt die, die euch auf den Zeiger gehen, die euch nicht wohlgesonnen sind, die euch quer im Stall stehen. So, geht hin in Frieden, in die neue Woche und liebt eure Feinde. Und meine Frage ist, wer kann das? Will sich jemand melden, dem es leicht fällt, Feinde zu lieben? Wir können das nicht, das ist der Punkt. Wir können das nicht. Aber wie hilft uns das Evangelium, auf diesem Weg Schritte zu gehen? Indem wir Jesus anschauen. Den Jesus, der am Kreuz gebetet hat, Vater, vergib ihnen, seinen Feinden, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir legen uns Jesus auf unser Herz, von dem es in Römer 5 heißt, dass er uns geliebt hat, als wir noch seine Feinde waren. Versteht ihr, wenn ich erfasst bin von einem Jesus, der mich geliebt hat, als ich noch sein Feind war, dann wird mein Herz in der Tiefe verändert, Stück für Stück und langsam. Sodass ich auch die lieben kann, die in der Schule, im Studium, dort wo ihr seid, in eurer Nachbarschaft euch nicht wohlgesonnen sind. Das wird vielleicht nicht von 0 auf 100 gehen, aber Jesus anschauen, seine Feindesliebe, euch aufs Herz legen, wird euch verändern. Und ein letztes Beispiel, auch glaube ich relativ nah an eurer Lebenswelt, an unserer Lebenswelt. Welche Kraft hat das Evangelium, wenn ich eine lähmende Angst habe vor Fehlentscheidungen und eine ganz tief sitzende Fear of Missing Out? Habt ihr Fear of Missing Out? Wir alle haben Fear of Missing Out in dieser Welt. So, ganz banale Frage. Wie wollt ihr diese Angst ablegen? Die Angst vor Fehlentscheidungen und die Fear of Missing Out. Indem ich mich hier vorne hinstelle und sage, ihr sollt keine Angst mehr haben. Jesus sagt doch, sorgt euch nicht, tralala. Gesetz, Gebote, Imperative. Wie hilft das Evangelium? Auf zwei Wegen. Du musst keine lähmende Angst vor Fehlentscheidungen mehr haben, denn selbst wenn du mal eine falsche Entscheidung triffst, liebt Jesus dich in seiner Gnade immer noch so bedingungslos wie vorher. Keine deiner Entscheidungen wird dazu führen, dass er dich mehr liebt und keine deiner falschen Entscheidungen wird dazu führen, dass er dich weniger liebt. Das ist das Evangelium der Gnade und das befreit auch mal zu sagen, okay, jetzt gehe ich ein Risiko ein, auch wenn ich mir nicht 1000%ig sicher bin, soll ich jetzt rechts abbiegen oder links abbiegen, soll ich den Studiengang belegen oder den anderen? Hey, Gott wird mitgehen in seiner Gnade. Das ist die gute Nachricht. Und wie legt der Fear of Missing Out ab? Diese Angst, irgendwas in dieser Welt zu verpassen, die unser Leben so unruhig macht? Wie kommen wir von einer Fear of Missing Out zu einer Joy of Missing Out? Ich wünsche mir so sehr Joy of Missing Out, dass ich sagen kann, so, boah, ich hab heute so viele YouTube-Videos nicht gesehen. Ja, ich habe so viele Netflix-Serien, von denen habe ich noch nicht mal was gehört. Ja, so viele Podcasts nicht gehört, so viele Berufe nicht ausgeübt, so viele Instrumente werde ich nie in meinem Leben spielen können. So viele Bücher, das ist mein größtes Problem, ja, werde ich nie lesen können so und stehe immer irgendwie dumm da. Ich will Joy of Missing Out. Wie kriege ich das? Nur auf einem einzigen Weg, indem ich Jesus auf mein Herz lege, ihn anschaue und merke, Jesus ist alles. Jesus ist das ultimativ Gute. Jesus ist das Beste. Das klingt sehr, sehr fromm, aber es ist wahr. Das Problem ist, wir glauben es nicht existenziell. Psalm 63, einer meiner Lieblingspsalmen, da steht, deine Güte ist besser als das Leben. Steht ihr, wenn ich heute hier rausgehe und das wirklich glaube, dass die Güte Jesu, die Güte Gottes besser ist als das Leben, besser als alles in dieser Welt, dann wird's mir leichter fallen, auch zu sagen, okay, habe ich halt manches nicht mitgekriegt. Habe ich manches Computerspiel nicht gespielt, manche Netflix-Serie nicht geschaut, ja, und manche Berufe halt nicht ausgeübt. Aber ich bin meiner Berufung nachgegangen mit Jesus. Joy of missing out. Und auch sonst, Psalm 63, da steht noch, deine Nähe sättigt den Hunger meiner Seele. Deine Nähe. Jesu Nähe ist in der Lage, den Hunger deiner Seele zu sättigen, auch wenn du manches andere in deinem Leben verpasst. Das ist die Kraft des Evangeliums. Da gäbe es noch ganz, ganz viel zu sagen. Jetzt ist hoffentlich noch ein Ticken Zeit oder schon nicht mehr. Beim Essen, sorry. Wenn mit mir der Gaul durchgeht, aber es gibt ja auch irgendwie noch eine Mittagspause und so. Und vielleicht ist auch das Wetter zu schlecht fürs Geländespiel. Dann kann man... Aber ich leite ja nicht, es war nur ein Vorschlag. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ihr was mitnehmt von dieser Kraft und von dieser Tiefe des Evangeliums für euren Alltag. Amen. Ich bete noch natürlich, Simon. Ich dachte, du machst das, aber das machen wir noch. Auch gleich fürs Mittagessen. Ja? Okay. Lass uns beten. Vater, das Evangelium deines Sohnes ist atemberaubend. Wir lieben dich dafür, für deine Gnade und Zuwendung. Du bist gütig und sanft. Du leidest mit uns, du verstehst uns in unserer Fear of Missing Out und in allen anderen Struggles, in denen wir stehen. Du bist unfassbar liebevoll, aber eben auch unglaublich heilig. Und deswegen wollen wir vor dir stehen in kindlicher Ehrfurcht, wollen lernen, mit Leidenschaft und Willenskraft deinen Geboten zu folgen, dir gehorsam zu sein, nicht weil wir uns bei dir was verdienen wollen, sondern weil wir die gute Nachricht gehört haben, dass du uns längst vergeben hast. Und das wollen wir im Glauben ergreifen und mit dir gehen. In Freude, in Gelassenheit, aber eben auch in dieser kindlichen Ehrfurcht, die dir Ehre bringt und uns Freude. Und mein Gebet ist, dass an diesem Tag und durch den Tag gestern und durch das, was heute noch läuft und morgen, die ganze Schönheit dieses Evangeliums in diesem Raum und in unseren Herzen aufleuchtet, wir das Evangelium tiefer verstehen, wir deine Schönheit sehen und im Anschauen deiner Person, Jesus, tiefgreifend verändert werden, damit wir einen Unterschied machen in dieser Welt, zu deiner Ehre, uns zur Freude und unseren Mitmenschen zum Segen. Und das, was wir nicht können, das füge du dazu, Herr. Tu du das in unserem Leben, was wir nicht können, durch deine Gnade. Wir lieben dich, Herr, und wir beten dich an. Und danken dir jetzt, dass es uns auch körperlich gut geht, dass ein gutes Essen jetzt auf uns wartet. Bitte geh du mit uns in den Rest dieses Tages. Wir wollen dir folgen und bitten dich um dein Wirken in unserem Leben. Im Namen Jesu. Amen.